Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Chrissy.
Hi, ich bin Nico.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Schatten und Skandale. Heute steht die zweite Folge zum Thema Eis an und Nico hat heute einen Skandal dabei. Vor zwei Wochen habe ich einen True Crime Fall zum Thema Eis gehabt und zwar ging es um die Rüsselsheimer Eisdielenmorde. Reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Genau, sehr spannend. Und alle Fotos und was wir sonst an Material dabei haben, gibt's auch immer auf Instagram, Schatten und Skandale zusammengeschrieben. Könnt ihr gerne auch jetzt schon öffnen, um für die Folge alle Fotos und ich habe Spoiler-Alarm auch ein Video dabei. Könnt ihr alles sehen?
Oh.
Ja.
Mit Video heute, Premiere.
Genau. Schön, dass man dann auch alles hier gesammelt hat und gleich mitgucken kann, was die Chrissy dann so für uns beschreibt später.
Ich bin hyped.
Genau. So. Hast ja schon gesagt, Thema Eis und ein Skandal. Hast du schon irgendwie einen Tipp? Du hast dich ja auch schon schlau gemacht, was man so alles machen könnte für deinen True Crime Fall. Ist dir da auch ein Skandal untergekommen?
Ja, also ich habe nicht explizit danach gesucht.
Klar.
Aber ich habe mal gebrainstormt, was mir so einfällt. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich dir, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so mal erzählt habe, ein Fun Fact, dass das Bum-Bum-Eis nach Boris Becker benannt wurde.
Das stimmt, das hast du erzählt, ja.
Ja.
Erzähl mal nochmal, warum?
Wegen seines Aufschlags. Also einmal Bum, ja, als er den Ball praktisch immer getroffen hat und Bum, das Einschlagen des Balles dann auf dem Feld des Gegners.
Und weil das Eis halt so diese Tennisschlägerform hat, oder was?
Ja, genau.
Ja, genau, ja.
Genau. Und ich dachte, da könntest du ja den Skandal rund um die Besenkammer mitbringen.
Leider nicht, tut mir leid. Aber ich habe einen anderen Skandal aus der Sportszene. Und zwar eigentlich, was mich persönlich jetzt und ich glaube relativ viele Leute gar nicht so interessiert, einen Sport, aber ist tatsächlich auch relativ bekannt. Und zwar geht es um Eiskunstlauf bei mir heute und einer der größten Sportskandale in der Geschichte der USA.
Oh, ich glaube, ich weiß, um was es geht. Ich habe die Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber zwei sehr berühmte Eiskunstläuferinnen.
Mhm.
Ich weiß auch nicht mehr genau die Zeit. Aber die haben sich ziemlich gebettelt und die eine war so dieses perfekte Eiskunstläufer-Mädchen aus dem Bilderbuch, so wie man sich das vorstellt. Und die andere, hieß sie Tonja?
Ja.
Ja?
Ja,
geil.
Ja.
Die war so ein bisschen maskuliner und nicht so beliebt auch bei den Fans.
Ja, genau das geht, darum geht's.
Geil.
Ja.
Einmal habe ich ein bisschen Background-Wissen mit dabei.
Richtig, ja. Ja, ich bin gespannt, ob ich dir noch was Neues erzählen kann. Ich war ziemlich schockiert bei der Recherche. bevor ich anfange, gibt's erstmal noch eine Triggerwarnung. Und zwar schneide ich in der Folge Themen an wie versuchten sexuellen Missbrauch an Teenagern und häusliche Gewalt. Also wer damit nicht klarkommt, der kann die Folge gern überspringen oder sie mit jemandem zusammen anhören. Und wer sich selbst darin dann vielleicht auch wiedererkennt, dem packe ich noch Hilfe und Zuwendungsmöglichkeiten in die Shownotes rein.
Sehr gut,
ja.
Sehr wichtig.
Genau, also du hast ja Tonja Harding schon gesagt.
Mhm.
Ihre Gegenspielerin heißt Nancy Kerrigan. Und du hast ja auch diese Bilderbuch-Metapher quasi schon angesprochen. Schöne gegen das Biest, Eisprinzessin gegen Eishexe oder Tonja hat es später auch selber so ausgedrückt, Prinzessin gegen einen Haufen Scheiße. Also in dem Fall ist Tonja dann dieses böse Stück quasi, Tonja Harding, und Nancy so diese Bilderbuch-Eisläuferin.
Mhm.
Und mit der fange ich auch gleich an mit so ein paar Hintergrundinfos. Die ist 1969 geboren. Und war, hast ja wie gesagt schon erzählt, everybody's darling. Sie kommt aus einer mittelständischen Arbeiterfamilie, war aber sehr behütet, weil ihr Vater zum Beispiel mehrere Jobs gehabt hat, um ihr das Eistraining zu ermöglichen und zu finanzieren. Und hat auch in der Eishalle selbst gearbeitet, um halt da dann quasi Rabatte zu bekommen. Sie war eine sehr hübsche junge Frau, brav, von der Presse geliebt, gilt zwar als distanziert, zurückhaltend, aber auch makellos in ihrem Auftreten in der Technik und soll dann Berichten zufolge auch zum Beispiel Kostüme von der Designerin und Ex-Eiskunstläuferin Vera Wang kostenlos bekommen haben. Also, du siehst, sehr, sehr beliebt. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben Tonya, das komplette Gegenstück dazu. Sie ist ein Jahr jünger, 1970 geboren und galt als die Rebellin. Sie ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen mit einem schwerkranken Vater. Sie sind immer wieder umgezogen und ihre Mutter hat sie auch angeblich misshandelt. Also nicht nur geschlagen, sondern teilweise soll Tonya auch als Vierjährige in ihrem eigenen Urin auf dem Eis gestanden haben, weil ihre Mutter sie nicht auf die Toilette gelassen hat. Die selbst, also die Mutter bestreitet das Ganze, aber so hat es halt Tonya eben auch erzählt. Außerdem erzählt Tonya davon, wie einer ihrer 5 Halbbrüder insgesamt, also ihre Mutter hatte mehrere Ehen, mit der sie auch jeweils immer Kinder gehabt hat. Und einer davon hat sie oder soll sie immer wieder sexuell missbraucht haben wollen, als sie 15 war. Sie musste sich dann selbst mit einem Lockenstab und einem Hockeyschläger wehren, weil ihre Mutter hat dabei überhaupt nichts gemacht. Sie hat, also die Mutter hat später zugegeben, dass sie es dem Halbbruder schon zutrauen würde, dass er sich hier und da mal einen Kuss abholen will. Aber die Tonya war ja auch immer, ja, sehr auf Drama aus, hat gelogen und deswegen hat die Mutter ihr auch schon mal eine Ohrfeige gegeben, weil sie ja immer so fürs Lügen bekannt ist und Hang zur Lüge hat. Ja.
Also ich kann das gerade kaum fassen, dass eine Mutter auch einfach das so marginalisiert, ja, und dann einfach sagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der ab und zu sich einen Kuss abholt.
Ja.
Geht's noch?
Ja. Ja, und wie gesagt, dann die Tonya zu schlagen, nachdem sie sagt, ja, du lügst ja schon öfter mal, das tust du ja auch, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Mit 18 ist die Tonya dann mit ihrem späteren Ehemann Jeff Galooly zusammengezogen, weil ihre Mutter und deren neuer Ehemann, der mittlerweile 6., sie rausgeworfen hat. Das hat dann aber Tonyas Situation leider nicht wirklich besser gemacht, sogar im Gegenteil. Der Jeff Galooly hat sie noch schlimmer misshandelt als ihre Mutter. Da sind mal Fäuste geflogen, mal Schüsse gefallen. Die Tonya hat dann auch die Polizei gerufen. Dann haben sie sich aber wieder versöhnt. Alles war wieder gut. Und dann ging es beim nächsten Mal wieder genauso los. Ja.
Ist ja leider oft so, wenn man aus einem toxischen Haushalt kommt, damit aufgewachsen ist, dass der Teufelskreis sich weiter dreht.
Ja, richtig. Ja, dann hat die, also beziehungsweise während ihrer Kindheit und dann auch während ihrer Jugend hat sich die Tonya immer wieder aufs Eis gerettet. Das war so quasi ihr Ausweg. So hat es dann auch ihre Trainerin damals beschrieben. Da konnte sie halt quasi frei sein, sich ablenken. Allerdings hat auch da natürlich du, wenn du so eine Kindheit hast und so aufgewachsen bist und dann auch, wenn sich das die ganze Zeit durchzieht mit Halbbrüdern, mit Mom, mit immer wieder umziehen, mit hier mal rauswerfen, klar ist, dass ihr Auftreten nicht unbedingt so dieses Grazile ist, was so diese Eiskunstlaufbranche in sich hat. So ihr Kleidungsstil zum Beispiel, die Art, wie sie gelebt hat, ne, sie hat später auch dann geraucht, getrunken, geflucht, die Outfits waren selbst genäht. Wie ich vorhin gesagt habe, ganz im Gegenteil zu der Nancy, die ja wohl Designer-Outfits bekommen hat, das passt alles nicht. Das hat sie auch nicht so ganz beliebt gemacht, auch nicht bei den Juroren.
Ja gut, wenn man nicht ins Rollenbild passt, bekommt man weniger Sponsoren, weniger Aufmerksamkeit,
klar,
beziehungsweise negative Aufmerksamkeit, dass dich auch niemand mehr sponsoren will.
Ja. So. Ich habe dir jetzt auch schon das erste Bild mal dabei. Und zwar sieht man da, finde ich, den Kontrast ganz gut.
Ich bin gerade, ehrlich gesagt, verwirrt. Hilf mir mal ganz kurz, wer wer ist. Weil ich bin jetzt doch etwas verwirrt. Weil bei der braunhaarigen mit Locken, finde ich, sieht das Outfit mit weißer Spitze und Co. mehr nach Nancy aus.
Genau, dieses weiße Kleid ist ja auch also sehr
feminin,
sehr professionell auch, finde ich. Also sieht sehr elegant aus.
Ich weiß nicht warum, aber ich hatte Tonja als braunhaarig abgespeichert, aber sie ist ganz offensichtlich blond. Mhm. Seht ihr auf Instagram, Schatten und Skandale zusammengeschrieben.
Genau.
Ich fange jetzt einfach erstmal an. Also rechts ist ganz offensichtlich Nancy. Sie hat dunkelbraune Locken, ein komplett weißes Outfit mit Spitze und auch Perlenohrringe. Und links ist Tonja und sie schaut ehrlich gesagt auch ziemlich traurig und niedergeschlagen aus auf dem Bild. Und ja, man sieht an ihrem Outfit, weiß ich jetzt nicht, das könnte so eine Hausfrau in den 50er Jahren irgendwie getragen haben, das Top. Das ist halt so mit großem Blumenmuster und jetzt nicht so wirklich Eisläuferinnen-like, wie man sich's vorstellt vielleicht.
Ja, deswegen, ich habe auch genau das Bild ausgewählt, deswegen, weil ich fand, mein erster Gedanke war, weil als ich das gesucht habe, war, okay, das hätte man auch aus einer Tischdecke zusammennähen können. Mhm. So, finde ich, sieht dieses Kleid aus. Und ich finde auch, wie gesagt, du hast ja den Ohrring angesprochen von der Nancy, so ein Perlenohrring, so ein weißen, passend zum Kleid. Sie hat eine goldene Kette an noch, die Tonja hat halt eben nur dieses Kleid an und ja. Das Ding ist, dass Tonja tatsächlich unbestreitbar sehr talentiert war. Sie war zum Beispiel schon mit 15 in den ganzen USA die Sechstplatzierte bei den Meisterschaften, also war sehr jung, sehr gut. Und es ging auch sportlich immer weiter bergauf. Ihr Höhepunkt war dann 1991, als sie die US-Meisterschaft gewonnen hat, mit einer der schwierigsten Figuren überhaupt, heißt der dreifache Axel. Frag mich nicht, was das ist. Ich habe es mir angeschaut. Es ist quasi eine sehr schnelle, sehr häufige Drehung nach einem Sprung. Wie gesagt, gilt als einer der schwierigsten Figuren überhaupt und wurde auch irgendwie nur eine Handvoll Mal insgesamt in der Geschichte geschafft. Mhm. Aber wie gesagt, sie hat auf jeden Fall damit Gold geholt. Und es hieß zwar auch da so, ja, wie du fährst, elegant ist was anderes, aber die Sprünge waren wohl so herausragend, dass es das krass herausgerissen hat. Und Nancy war da auch dabei. Die ist aber hinter der Tonja gelandet. So, aber nachdem ich jetzt gesagt habe, ja, 1991 war der Höhepunkt, heißt von da an ging es bergab. Bei den Winterspielen 1992 hat Tonjas Auftreten sie wieder zurückgeworfen. Da ist sie dann auch zu spät gekommen tatsächlich, ist letztendlich auch nur Vierte geworden. Während Nancy immer besser wird und Silber gewonnen hat und auch da schon so zum Darling der Sponsoren geworden ist.
Wie alt waren die beiden denn zu dem Zeitpunkt?
92, da war die Tonja war da 22 und die Nancy 23.
Okay.
Also noch relativ jung, aber ja. Ein weiteres Jahr später, also 1993, hat Tonja sogar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ganz verpasst und da galten halt dann die Olympischen Spiele im nächsten Jahr so als ihre letzte Chance, um dann noch irgendwie quasi eiskunstläufermäßig was abzureißen. Und da gehen wir jetzt dann rein in den Skandal.
Okay.
1994. Heißt,
wenn sie bei den Olympischen Spielen nicht performt, ist es vorbei mit ihrer Karriere.
Genau.
Also es steht viel auf dem Spiel.
Richtig.
Sozusagen.
Das ist so, also galt so als das letzte Turnier, was du halt irgendwie hattest, um da noch richtig was abzureißen, weil ich habe nicht genau herausgefunden, wieso tatsächlich, weil sie waren ja noch relativ jung, aber das galt, also es war so der Grundtenor, dass du da danach nicht mehr wirklich was abreißen wirst.
Okay.
Anfang Januar 1994, da haben die US-Meisterschaften in diesem Jahr stattgefunden in Detroit, die gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Winterspiele gedient haben. Nancy wurde da schon als Goldfavoritin gehandelt und Tonja, die ja, wie gesagt, ihre letzte Chance quasi in den Olympischen Winterspielen gesehen hat, stand enorm unter Druck. So ging es also los dann am 5. Januar mit der Kurzkür, also eine der Disziplinen. Da glänzt Nancy so richtig mit ihrer Routine, gleitet übers Eis, Haltung top, Ausstrahlung top, alles sitzt. Die Punktrichter sind begeistert. Tonja dagegen wurde später als Psycho beschrieben. Sie fährt auch solide, also gar keine Frage, aber sie hat so einzelne Fehler gemacht und wie gesagt, wegen ihres Auftretens war sie nicht immer ganz so gern gesehen. Deswegen ist Tonja, also ich weiß nicht genau, das war eine Zeitung damals, die sie als Psycho beschrieben hat. Sie ist letztendlich zu Silber gefahren und die Nancy war auf der Eins. Also Gold und Silber. Nicht wirklich schlecht, aber man merkt schon, wieso der Tenor damals war in der Presse auch. Und ja, am nächsten Tag gab es dann aber die brutale Wende. Teil 2 quasi von den US-Meisterschaften. Zuerst stand aber Eistraining an. Es ist ein Tag wie jeder andere. Nancy wirft sich in ihr weißes, schönes Spitzenkleid, zieht sich die Schlittschuhe an, geht aufs Eis, macht ihre Figuren, Pirouetten, ist wirklich in Topform. Nach dem Training, ne, sie fährt dann vom Eis quasi runter, dann direkt danach, weiß nicht, ob du das schon mal zum Beispiel beim Eishockey gesehen hast, gibt es ja diese Kufenschützer, die du dir dann drüber stülpst.
Ja.
Das hat sie dann auch gemacht und läuft wieder in die Kabine. Und dann passiert das.
Why? I don't know, some hard black stick. Something really, really hard. Help me.
White, tall white guy with a leather jacket on.
Is anyone down this way? Is anybody coming by?
Also, das Video gibt's zum Anschauen. Könnt ihr auch jetzt gerne pausieren auf Schatten und Skandale Instagram. Aber für alle, die jetzt gerade kein Handy zur Hand haben, beschreibt gerne mal.
Ja, also zuerst sieht man schon, was du auch uns beschrieben hast, ne? Nancy fährt noch ihre Pirouette zu Ende und zieht sich dann eben die Schlittschuh-Schoner über. Und dann ist auf einmal ein Cut. Und man sieht sie am Boden sitzen. Sie schreit, wimmert. Auf einmal sind dann auch viele Leute um sie rum. Viele Leute kümmern sich um sie. Sie sagt, please help me. Also helft mir bitte. Man sieht, dass sie große Schmerzen hat am Bein. Und ja, da wird es dann auch ziemlich hektisch. Es kommen immer mehr Leute irgendwie dazu. Sie wird dann rausgetragen. Ein Mann, glaube ich, trägt sie auf den Armen raus. Und dann sieht man, glaube ich, Sicherheitspersonal, dann als sie wahrscheinlich schon weggebracht wurde. Und die suchen einen großen weißen Mann mit Lederjacke. Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Der hat ein bisschen genuschelt.
Mhm, okay. Genau. Kannst du dir vorstellen, was da passiert ist? Also so in diesem kurzen Cut, das war ja wirklich nicht lang.
Ich weiß nicht, ob ich zu viel jetzt spoiler, aber ich kenne den Fall.
Mhm.
Ich glaube, das war Tonjas Freund oder Ehemann. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
Nicht ganz.
Nee?
Nee, nicht ganz.
Okay, dann sage ich meinen Verdacht einfach weiter und du sagst dann, wie es tatsächlich war. Okay, ich hatte nur noch im Kopf, dass sie attackiert wurde mit einer Stange, mit einer Blechstange, nee. Ja, du sagst
ja,
es ja gleich, Eisenstange
quasi,
oder
ja,
whatever.
Ja, ja.
Und dass danach ihr Bein zertrümmert war. Aber es war nicht so schlimm, wie am Anfang alle gedacht hatten.
Genau, also so das Grobe ist schon mal richtig, aber genau, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, ein Mann ist offenbar von den Zuschauerrängen runtergesprungen, in den Kabinengang gerannt und hat Nancy mit einem schwarzen Polizeiteleskop-Schlagstock aufs Bein gehauen. Also das Ziel war das Knie. Jetzt nur kurz zum Teleskop-Schlagstock von der Polizei. Tatsächlich hatte ich vor erst ein paar Wochen so ein Teil in der Hand, weil da war so ein Tag der offenen Tür bei uns bei der Polizei und da bin ich gewesen, weil mein Bruder da ausgebildet wird gerade. Das Teil ist massiv.
Ja.
Also man sieht es immer so in Filmen, ne, der schlickt quasi so das Handgelenk und plötzlich ist da einfach so eine schwarze Eisenstange drin. Das Ding wiegt ungefähr so viel wie so ein dickes Buch, also zwischen 600 und 600 Gramm, einem Kilogramm, also wirklich richtig massiv mit so einem Eisenboppel obendrauf, also nochmal quasi, dass wenn du schwingst, dass es dann noch richtig ballert. Und klar, man fährt das genauso aus, also wie so ein Schwung quasi mit dem Handgelenk. Und dann fährt das aus. Bei mir hat das Handgelenk danach wehgetan. Also du musst das ist wirklich so schwer, dass du wirklich krass Kraft im Unterarm und im Handgelenk brauchst, weil das halt so eine Wucht mit sich bringt. Also nur das Ausfahren. Also das tut schon ordentlich weh.
Ja,
dieses
verstehe.
Teil. Ja.
In so Serien und Filmen schaut es immer so easy aus.
Ja.
So richtig aus dem Handgelenk halt raus.
Ja, aber das spürst du schon ordentlich.
Aber
also,
klar, du musst ja auch Leute, mutmaßliche Täter, damit stoppen und aufhalten. Ne? Das kann jetzt nicht so eine leichte Stange sein,
richtig,
bei der nichts passiert.
Ja. Also ich würde mich jetzt auch nicht als schwach bezeichnen, aber mich hat das wirklich, das hat man schon gespürt. Es war jetzt kein richtiger Schmerz beim Ausfahren, aber es war schon anstrengend, sagen wir es so. Und genau, diese Verletzung hat dann eben dazu geführt, dass Nancy bei den Meisterschaften, die später am Tag stattgefunden haben, nicht mehr teilnehmen konnte. Sie ist ins Krankenhaus gefahren. Zuerst mal die gute Nachricht, hast du schon gesagt, es war weniger schwer als angenommen. Also ihre Karriere war nicht beendet, aber wie gesagt, also sie konnte weder an den Meisterschaften teilnehmen, noch dann an der gleichzeitig stattfindenden, damit einhergesetzten quasi Olympia-Qualifikation. So, also Tonjas engste Konkurrentin, die am Tag davor den ersten Platz belegt hat, war jetzt weg. Heißt, Tonja gewinnt diese US-Meisterschaften und qualifiziert sich für Olympia.
Gönnt ihr wahrscheinlich niemand.
Vielleicht, ja. Was denkst du, wie geht es jetzt weiter? Also mit ihr und generell.
Also ich nehme mal an, beziehungsweise ich habe es doch irgendwo ganz hinten in meinem Gehirn, dass sie natürlich auch in den Fokus der Ermittlungen gerät. Klar, weil sie die direkte Konkurrentin ist. Ich nehme an, dass die Medien ihr auch noch weniger wohlgesonnen sind, als es eh schon ist. Und gerade in den Boulevardmedien wahrscheinlich viel spekuliert wird, dass sie was mit der Tat zu tun hat. Mhm. Was denke ich noch? Wie gesagt, aber du hast gemeint, es war falsch. Ich dachte, ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, dass der Partner von Tonja dann auch verhaftet wurde.
Mhm. Ja, also wir können uns ja schon mal darauf einigen, dass ermittelt wird. Und zwar unter anderem auch durch das FBI. Also so schlimm gleich. Aber bevor ich das jetzt auflöse, springen wir mal ein paar Monate zurück. Du hast ja schon ihren Partner, ihren damaligen Ehemann angesprochen, Jeff Galluli. Kann ich kurz einwerfen, dass ich diesen Namen liebe, unabhängig davon, was für ein Typ der ist.
Ich bin ziemlich beeindruckt, wie gut du den aussprechen kannst.
Das geht
richtig. Wie oft hast du geübt?
Das geht tatsächlich relativ leicht von den Lippen, aber ich habe mich sehr gefreut. Aber unabhängig davon, wie lustig ich seinen Namen finde, wir haben ja schon geklärt, dass es Tonjas gewalttätiger, mittlerweile Ex-Mann ist, aber damals noch Mann. Er hat Tonja kennengelernt, als sie 15 und er 17 war. Und Berichten zufolge ging es aber dann auch schon direkt richtig mies los. Tatsächlich nicht von ihm, sondern von dem Halbbruder aus, der versucht hat, sie direkt nach dem ersten Date sexuell zu missbrauchen. Also
wie nach dem ersten Date?
Also die haben sich quasi, die Tonja und der Jeff haben sich getroffen.
Ah ja.
Und direkt danach quasi kam dann der Halbbruder und hat gemeint, er will ein Stück vom Kuchen. Und also das war so die Situation, in der Tonja war, in der sie sich kennengelernt haben. Das heißt, außerhalb des Eiskunstlaufs, das für Tonja ja immer der Rückzugsort gewesen ist, war jetzt Jeff so der Halt, wenn sie ihm nicht auf dem Eis stehen konnte, wenn es zu Hause schwierig war. Aber, haben wir schon gesagt, auch er hatte eine gewalttätige Tendenz, also in Anführungszeichen, weil auch selbst Tonjas Mutter mal gemeint hat, dass bevor die beiden zusammengezogen sind, dass der Jeff die Tür eingetreten hat, weil er dachte, dass Tonja mit einem anderen Typen unterwegs ist. Dabei war das ein anderer ihrer Brüder.
Also Tonja, tut mir echt leid.
Voll. Das war echt krass, als ich das alles so gelesen habe. Das ging ja wirklich von einem Schicksalsschlag in den anderen ein, wirklich. Mhm. Und klar, dass du dann irgendwann anfängst zu fluchen, zu rauchen, zu trinken, wenn du nichts anderes gewöhnt bist seit deiner Kindheit. Ja, und dass du das dann mal trotzdem noch geschafft hast, so erfolgreich zu werden im Eiskunstlauf.
So eine krasse Leistung hinzukriegen, ja.
Ist echt beeindruckend, finde ich auch, ja. Zwischen Tonja und Jeff war das auch immer so ein Auf und Ab. Also zwischenzeitlich hat Tonja mal die Scheidung auch eingereicht und eine einstweilige Verfügung beantragt, damit der Jeff nicht mehr so zur Eishalle oder in die Wohnung kann, mit der Begründung, dass sie eben von ihm misshandelt wird. Und während dieser kurzen Trennung wurde Tonja auch als sehr glücklich beschrieben. Sie hat auch teilweise einen neuen Mann gedatet, aber dann kam so diese überraschende Wendung in den Medien auch, dass Tonja wieder mit dem Jeff zusammengekommen ist, aus welchem Grund auch immer. Sie sagt selbst später in einem Interview, dass es zwar äußerlich so gewirkt habe, als ob sie glücklich war, aber ihr hat irgendwas gefehlt.
Ja, das ist ja leider oft in so toxischen Beziehungen so, dass du so ein Abhängigkeitsverhältnis schaffst. Mhm. Und dadurch von außen ist es immer schwierig nachzuvollziehen.
Ja.
Aber ja, das ist schlimm, aber leider nicht ganz überraschend, dass sie wieder zusammengekommen sind.
Ja, sie hat dann auch gemeint, sie sieht, dass er sich geändert hat, was ja wirklich auch mal so dieser typische Satz ist, ne? Aber er hat sich geändert und sie hat auch in seinen Augen gesehen, dass er sich geändert hat, und dann sind sie auch zur Paartherapie, um ihre Probleme zu lösen, aber naja, so also wirklich funktioniert hat es also nicht.
Ja, Therapie gut, wenn jemand sagt, man hat sich verändert, hält es nicht allzu lange.
Therapie ist natürlich gut, aber vielleicht hätte er da auch allein hingehen sollen.
Ja.
Und nicht, um an den Problemen als Paar zu arbeiten, sondern, aber gut, das entzieht sich unserer Einschätzung, ja. Aber wie gesagt, da wundert sich jemand noch, warum Tonja auf dem Eis nicht ganz so elegant und grazil aussieht wie alle anderen, ne? Aber gehen wir mal wieder zurück zum Eiskunstlauf, und zwar konkret jetzt in den Herbst 1993, also ein paar Monate vor diesen US-Meisterschaften. Da habe ich ja schon gesagt, dass diese Olympia-Qualifikation eben als Tonjas letzte Chance auf richtigen Erfolg galt, weil eine Olympiasiegerin zum Beispiel in der Regel über $1 Million an Prämien und Sponsorendeals und allem bekommt, also schon ein großes Ding. Und der Jeff Galluli wollte das offenbar nicht dem Zufall überlassen, dass die Tonja sich dafür qualifiziert. Also haben er und Tonjas Bodyguard, Sean Eckert heißt der, gesagt, die Nancy ist eine Konkurrenz, die so groß ist, dass es mit der Olympia-Qualifikation nichts wird. Also, was wäre, wenn sie aus dem Weg geschafft ist?
Mhm.
Der Sean Eckert, der Bodyguard, um den mal kurz zu beschreiben, ist ein etwas dicklicherer Mann, der zwar sein Pseudo-Sicherheitsunternehmen hat, weil er sich auch als Counter-Terrorism-Expert ausgibt, aber in Wahrheit wohnt er noch bei seinen Eltern in Portland und hat auch eigentlich überhaupt gar keine Sicherheits- oder Geheimdiensterfahrung. Das ist einfach ein ziemlicher Wichtigtour.
Klingt ja super.
Genau.
Wusste Tonja was von deren Plänen?
Weiß ich nicht. Also weiß ich schon, aber zu dem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Was der Sean Eckert aber hatte, waren Kontakte zur Unterwelt. Also so hat er das immer genannt. Er hat hier Riesenkontakte zur Unterwelt und was sonst noch. Im Prinzip waren es so ein paar Kleinkriminelle, wie unter anderem Derek Smith. Einfach ein Typ, der schon öfter mal in den Fokus der Polizei geraten ist. Den haben dann der Sean und Jeff Galluli angeheuert, um diesen Job auszuführen, die Nancy aus dem Weg zu räumen. Und der hat dann noch seinen Neffen mit ins Boot geholt. Also die waren zu zweit. Ich belaste dich jetzt nicht mit den Namen, weil sonst werden es irgendwann sehr viele. Also wir haben jetzt mittlerweile Sean Eckert, den Bodyguard.
Ja.
Jeff Galluli, den damaligen Mann von Tonja. Dann den Derek Smith, der Kleinkriminelle, und der Neffe von Derek Smith. Die vier. Jetzt habe ich dir mal ein Bild von Jeff, Sean und Derek Smith mitgebracht. Das waren die drei bei der Gerichtsverhandlung.
Nachdem du die Männer ja schon ein bisschen beschrieben hast, nehme ich an, der ganz links ist Tonjas Bodyguard.
Richtig, der etwas dicklichere.
Der Kleinkriminelle ist wahrscheinlich ganz rechts, oder?
Mhm.
Und ihr Ex-Mann-Mann ist in der Mitte.
Ja, richtig.
Okay, wunderbar. Alle schauen relativ ernst, aber nur Tonjas Ex-Mann hat tatsächlich einen Anzug an. Die anderen beiden Männer sind recht leger gekleidet. Aus irgendeinem Grund hat ihr Bodyguard eine dicke Winterjacke an.
Naja gut, wir sind ja immer noch im Winter, ne? Aber
ja schon, aber es ist ja drinnen.
Ja.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Dass ich jetzt schon weiß, auch was sie getan haben, die Männer schauen echt nicht sympathisch aus. Also, nee, wird die nicht gerne im Dunkeln treffen. Sagen wir es mal so.
Also der Jeff Gillooly wird vor allem oft an seinem markanten Schnauzer erkannt.
Ja, aber alle drei haben einen Schnauzer. Nicht so markant wie er, aber
ja, also der ist tatsächlich sehr, das kommt dann später noch kurz mal vor, der wird tatsächlich oft an seinem Schnauzer erkannt. Also das war dann so ein Sinnbild quasi für ihn. Aber wir können uns darauf einigen, alle drei sind jetzt nicht die sympathischsten Zeitgenossen, ne?
Nee, kann man gar nichts mehr zu sagen eigentlich.
Nee, wirklich nicht. Die drei haben dann eben im Herbst 93 angefangen, einen Plan zu schmieden. Im Raum standen mehrere Optionen. Unter anderem ein Autounfall inszenieren oder sogar einen Sniper-Schützen anzuheuern, der die Nancy ausschaltet. Am Ende haben sie sich dann doch für die Eisenstange gegens Knie entschieden, die dann aber auch Nancys Olympiateilnahme komplett verhindern sollte und sie eben schwer verletzen sollte. Dieser Plan ist dann mehrfach auch in die Hose gegangen, unter anderem, weil der Derek Smith teilweise nicht in die Eishalle reingekommen ist. Aber jetzt wieder zurück zur, ich sage jetzt mal Gegenwart, zum 6. Januar 94, zum Tag der Tat. Der Neffe von Derek Smith haben sich entschieden, soll die Tat ausführen, also gelangt er eben in diesen Kabinentrakt und schlägt der Nancy mit dem Teleskopschlagstock aufs Bein. Allerdings war er dabei so in Panik, dass er das Knie verfehlt hat und so eben schwerste Verletzungen quasi verhindert hat, sondern er hat so die untere Hüfte getroffen. Das heißt, die Nancy ist zwar mit sehr schmerzhaften Prellungen davongekommen, aber mehr war es eben auch nicht. Danach ist der Neffe dann geflüchtet, ins Auto von dem Derek Smith, von seinem Onkel gesprungen und verschwunden. So, soweit so erfolgreich, also zumindest der Plan. Was ist so deine Einschätzung dazu?
Naja, sie haben ja im Prinzip insoweit verkackt, dass Nancy ja, auch wenn sie natürlich eine Zeit lang braucht, bis sie wieder in ihrer Topform ist, aber sie wird es wieder schaffen, ihre Karriere wieder aufzunehmen, weil die Verletzung ja nicht so dramatisch ist. War das nicht sogar so, dass dann irgendwie, vielleicht erzähle ich gerade kompletten Bullshit, aber du wirst es sagen, dass dann da Leute eine Petition ins Leben gerufen haben? Nico rollt schon mit den Augen und denkt gerade nach. Ich glaube, dann ist es falsch, aber dass sie noch an den Olympischen Spielen dennoch teilnehmen darf. Dann.
Ja. Also die von der Petition habe ich jetzt nichts gelesen.
Ja, kann sein, dass das kompletter Quatsch ist, wie gesagt.
Aber das Ziel war es ja theoretisch, die Olympiateilnahme zu verhindern, aber hauptsächlich auch, um die Tonja in Olympia reinzubekommen. Und das haben sie ja grundsätzlich mal geschafft. Und theoretisch war es ja auch so, dass das alles relativ glatt, sage ich jetzt mal, vonstatten gegangen ist, also rein, Schlag, raus, weg. Und natürlich hat man, ne, du hast ja die Beschreibung auch gehört, ein weißer Mann mit Lederjacke. Aber,
wurden die eigentlich geschnappt?
Ja, wir sind in den 1990ern, also weiße Männer mit Lederjacke sind eher an der Tagesordnung. Aber das Teil hat natürlich massive Wellen auch in den Medien geschlagen. Vor allem dieses Video, was ich dir vorhin gezeigt habe, das ging wirklich über 24 Stunden lang rauf und runter durch alle Breaking News. Also das war richtig prominent. Aber wie du es vielleicht auch schon rausgehört hast, sind die vier nicht die allerhellsten Kerzen auf der Torte. Ne? Mhm. Vor allem nicht der Bodyguard, der Counter-Terrorism-Experte, der Sicherheitsfachmann, der 0,0 Erfahrung hatte. Der prahlt nämlich nur wenige Tage nach dieser Tat in seinem Bekanntenkreis damit, dass er daran ja beteiligt war. Also kam das FBI dann darauf, die Ermittler haben Anrufe abgehört, Hotelbuchungen überprüft und so dauert es keine Woche, bis der Neffe dann festgenommen wird und kurz darauf folgen dann auch der Derek Smith, also sein Onkel, und der Bodyguard, der Sean Eckert. Und dann letztendlich als letzter der Reihe knickt auch Jeff Galooly ein und sagt dann im Austausch für eine mildere Strafe umfassend aus.
Ich finde es so geil, weil das ja so oft so ist, dass auf diese Weise Täter überführt werden können, weil die einfach mit ihrer Tat angeben wollen.
Ja, es ist total witzig.
Und ich denke mir jedes Mal, wie dumm, hättest du nichts gesagt.
Ja.
Also ich finde es ja gut, dass die Tat aufgeklärt werden konnte, verstehe mich nicht
keine
falsch,
Frage,
aber ich denke mir mal, wie dumm bist du denn?
Ja, richtig. Aber was denkst du denn, die Leute sind jetzt geschnappt und auch der damalige Ehemann von Tonya. Was hat das denn jetzt für Konsequenzen für sie?
Für ihr Image ist es bestimmt richtig beschissen. Und ich nehme auch an, dass, falls sie Sponsoren hatte, dass die definitiv abgesprungen sind.
Ja, also sie wird ja grundsätzlich erstmal jetzt damit verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben, ist ja ganz klar, auch weil ihr geliebter Ehemann dann aussagt, dass sie mindestens nachträglich etwas von der Planung gewusst hat und geschwiegen hat. Sie selber streitet das Ganze ab, aber es ist natürlich nett, dass der Jeff sie dann dranhängt. Der Sieg bei den Meisterschaften wird ihr deswegen auch aberkannt und ihre Olympiateilnahme gecancelt. Allerdings klagt Tonya dagegen und weil dem Verband sonst eine millionenschwere Ausgleichszahlung gedroht hätte, darf Tonya tatsächlich auch mit zu den Olympischen Spielen.
Ja, wenn ihr nichts nachgewiesen werden kann, wäre das auch schwierig.
Ja, also die wurden alle vom FBI verhört und alles, aber klar, sie hat sich dann da reingeklagt. Das Ding war, dass zu diesem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass im Nachhinein die Tonya das gehört hat. Oder das davon zumindest gehört hat. Also das war auch in den FBI-Dokumenten so. Allerdings war sie an der Planung nicht beteiligt.
Ja, okay.
Und
verstehe.
Genau, und
aber
das war so
das Ding. Aber sie hätte es verhindern können, sozusagen.
Jein, also das war zu dem Zeitpunkt auch noch etwas unsicher. Es ist halt, wie gesagt, also ihr kann auf jeden Fall nicht nachgewiesen werden, mit der Planung oder dieser Umsetzung oder auch mit der Idee irgendwas zu tun gehabt zu haben. Und deswegen ist dieser ethische Code, der quasi da gegolten hat, nicht gebrochen.
Ja.
Aber, wie wir davor ja auch schon das erörtert haben, erholt sich auch Nancy sehr schnell. Schneller als von denen geplant.
Sehr schön.
Und darf ebenfalls mitfahren, auch ohne dass sie an dieser US-Meisterschaft teilgenommen hat. Weil es klar war, dass sie sich dafür qualifiziert hätte.
Okay.
Also springen wir mal nach vorne zu den Olympischen Spielen. Und diese Eiskunstlaufdisziplin, die dann da stattgefunden hat, wird mittlerweile häufig beschrieben als die Kardashians, bevor es sie gab. Also das war so richtig dieses damalige Trash-TV Beach, nee, wie heißt das? Ex on the Beach. das, ja, also so viel Drama und so viel Interesse war auch da. Die Medienaufmerksamkeit, das öffentliche Interesse war riesig, auch einfach wegen dieses Narrativs, so, ne, so die eine, die versucht hat, die auszuschalten und dann die gute Prinzessin, die so grazil sich übers Eis bewegt und Kampf gut gegen böse und alles mögliche. Also es war ja wirklich groß, groß in den Schlagzeilen. Auch wenn du hast ja auch davor schon gesagt, du hast dich ja selbst noch daran erinnern können, an dieses Narrativ. Und das wurde dann eben auch so aufgebauscht, dass damals fast jeder zweite Amerikaner vor dem Fernseher sitzt und sich Eiskunstlauf anschaut.
Geil, bei so einer Randsportart.
Ja,
das
also,
musst du auch erstmal hinbekommen.
Das ist keine Fußball-Weltmeisterschaft, das ist kein Super Bowl, das ist Eiskunstlauf-Olympia. Und ohne jetzt despektierlich über Eiskunstlauf zu reden, aber es ist halt einfach nicht so krass von öffentlichem Interesse. Und aber wegen dieses Narrativs wurde das so aufgebauscht. Also 49% der Amerikaner sitzen vorm Fernseher, gucken sich Eiskunstlauf an.
Das ist viel.
Ja. Allerdings Eine Überraschung gibt's nicht. Nancy holt Silber mit den, so hat sie es selber beschrieben, zwei besten Vorführungen ihres Lebens. Tonya dagegen wird gnadenlos ausgepfiffen, bricht außerdem nach nicht mal einer Minute direkt nach dem ersten Sprung die Kufe.
Ach scheiße.
Sie darf dann zwar nochmal ran, aber der Druck ist einfach so groß, dass sie letztendlich nicht über Rang 8 hinauskommt und auch Tränen überströmt das Eis dann verlässt. Also ich will es gar nicht als Happy End betiteln, weil mir die Tonya nach dieser Recherche so krass leid getan hat, aber für Nancy zumindest.
Ja, klar.
Ja.
Ich meine, ganz ehrlich, Nancy kann überhaupt nichts dafür.
Mhm.
Also natürlich nicht. Erstens, sie ist das Opfer in der Geschichte. Aber Tonya ist ja auch ein Opfer in ihrer Geschichte.
Mhm. Ja, massiv. Also.
Und dass sie von Anfang an halt auch so wenig supported wurde, beziehungsweise von ihrer Mutter ja wahrscheinlich sogar richtig gedrillt wurde. Du hast ja gemeint, die musste sich einnässen auf dem Eis, weil sie nicht auf Toilette durfte zum Beispiel. Und da musste sie ihre Kostüme selbst nähen, während Nancy halt Sponsoren hatte, die das alles für sie gemacht haben.
Also bewiesen ist das nicht, habe ich gesehen, aber es wird halt so berichtet.
Ja.
Aber ja, trotzdem, also es ist ja vor allem, selbst wenn man jetzt mal dieses Designerkleid weglässt, Nancys Vater hat mehrere Jobs gearbeitet, auch in der Eishalle. Er war quasi der Typ, der übers Eis fährt, damit die obere Schicht, wenn die zerkratzt ist, wieder dran friert quasi. Also wie man so in den Drittelpausen vom Eishockey sieht, auf dieser großen Maschine.
Ja.
Ja. Hat alles dafür getan, um die Eisstunden zu bezahlen, die Ausrüstung etc. Und auf der anderen Seite hat sich eine Vierjährige eingenässt, weil sie nicht auf Toilette durfte.
Ja.
Und wurde mehrfach zumindest versucht, sexuell missbraucht und geschlagen und später vom Ehemann dann misshandelt. Wie gesagt, deswegen will ich es gar nicht als Happy End betiteln, sondern einfach als traurig.
Ja.
Letztendlich, diese Olympischen Spiele waren dann auch das Ende von Tonyas Eiskunstlaufkarriere. Die vier Superbösewichte, die man ja nur als solche bezeichnen kann eigentlich, werden verurteilt. Der Neffe bekommt 1,5 Jahre Haft, sein Onkel Derek Smith muss ins Gefängnis, der Bodyguard Sean Eckert bekommt 1,5 Jahre auf Bewährung und der Jeff Galuli kriegt die höchste Strafe, er muss als Hauptplaner 2 Jahre ins Gefängnis und $100,000 Geldstrafe leisten. Er hat danach seinen Namen geändert, den markanten Schnurrbart abrasiert und ein neues Leben angefangen. Und er und Tonya haben sich dann auch relativ zeitnah scheiden lassen. Auch Tonya wird tatsächlich letztendlich verurteilt, aber nicht wegen Mittäterschaft, weil sie ja nicht an der Planung beteiligt war, zumindest gibt es dafür keine eindeutigen Beweise, sondern wegen Behinderung der Justiz, weil sie quasi bei der Aussage dann gesagt hat, dass sie nichts davon wusste und dass sie auch dem Jeff das nicht so zutraut und quasi so falschaussagenmäßig gegenüber dem FBI gemacht hat. Sie muss $160,000 zahlen und bekommt 3 Jahre auf Bewährung und letztendlich wurde sie dann auch auf Lebenszeit vom Eislaufverband der USA ausgeschlossen. Aber letztendlich hat sie vor gut 7 Jahren ein Interview gegeben, dass sie so 1-2 Monate vor der Tat mitbekommen hat, zumindest, dass etwas lief, so hat sie es betitelt, und dass sie gehört hat, wie die anderen darüber geredet haben. Also wie gesagt, sie war, so habe ich es zumindest rauslesen können, letztendlich die Wahrheit weiß nur Gott und die selbst, aber sie wusste offenbar davon, dass irgendwer etwas plant, etwas, was vielleicht nicht ganz so konform ist, aber ich glaube nicht, zumindest habe ich das nicht so rausgelesen, dass sie aktiv gesagt hat, hey, ich möchte es. Und hier gab es mal eine Aussage, wo es dann hieß so, nee, ich will fair gewinnen. Hier gab es mal eine Aussage von, ja, ich wusste, dass eine Mitbewerberin irgendwie gefährdet ist, aber sie wussten nicht, welche letztendlich, was dann davon alles stimmt oder nicht, kann man nicht mehr genau nachvollziehen. Offenbar wusste sie, dass etwas lief. Mehr kann ich dir jetzt tatsächlich, oder mehr kann ich euch da draußen dann auch nicht sagen.
Ja.
Zumindest danach geht es dann auch für Tonya, aber auch erstmal nicht wirklich gut weiter. Sie, habe ich ja schon gesagt, trennt sich von Jeff, allerdings erst, nachdem sie mit ihm ein Porno-Hochzeitsvideo gedreht hat, das er dann für $200,000 an ein Erotikmagazin verkauft hat, aber angeblich ohne, dass sie etwas davon wusste.
Ach nö.
Ja. Außerdem versucht sie sich dann als Reality-Star, Wrestlerin, Schauspielerin in einem Low-Budget-Film, als Sängerin, Boxerin und Eishockeyspielerin. Alles ziemlich ohne Erfolg. Aber im Jahr 2010 hat sie dann mittlerweile ihren dritten Ehemann geheiratet und mit dem hat sie dann auch einen Sohn gezeugt. Ja, es gibt tatsächlich mehrere Dokumentarfilme, auch dann zum Jubiläum. Und es gibt auch einen Spielfilm, der so aus ihrer Sicht erzählt, der kam 2017 raus. I, Tonya heißt der. Der ist tatsächlich auch gar nicht schlecht. Also es ist quasi so eine Art Mockumentary, also eine Dokumentation, die aber nicht ganz so sachlich ist, aber es ist zumindest, und davon hat sie, glaube ich, auch noch ein paar Anteile bekommen, also so alles so einigermaßen in eine plus-minus-positive Richtung verlaufen.
Okay.
Ja. Auch Nancy beendet nach den Olympischen Spielen 94 ihre Eiskunstlaufkarriere, zumindest diese an Wettbewerben teilnehmende Eiskunstlaufkarriere. Sie wechselt aber quasi ins Showbusiness, macht bei Broadway on Ice oder Champions on Ice mit. Außerdem gründet sie eine Stiftung für Sehbehinderte, weil auch ihre Mutter betroffen ist. Und ein Jahr nach den Olympischen Spielen heiratet Nancy dann ihren Manager, dreht sogar ein paar Disney-Filme und grundsätzlich will sie aber bis heute das Geschehene hinter sich lassen und sagt auch diesen Film I, Tonya mit Margot Robbie, schaut sie sich auch nicht an.
Okay, ja, verstehe ich.
Ja. So, das war's. Ende der Geschichte.
Ich find's cool, weil ich wusste nicht, was aus Tonya und Nancy geworden ist und alles andere war auch ein bisschen verschwommen, wie man jetzt gemerkt hat. Ja, aber Nancy ist halt auch einfach ein Sweetheart, ne? Also, man kann ja auch nichts Negatives gegen sie irgendwie sagen. Dann gründet sie noch eine Stiftung und ist ja vollkommen valide und nachvollziehbar, dass sie sich den Film nicht anschauen will, dass sie mit dem Thema einfach abschließen will.
Mhm.
Und dass sie einen Disney-Film mitspielt, ist irgendwie so ein bisschen klischee-mäßig, so wieder so diese Eiskönigin, Eisprinzessin, mäßig so weiter durch ihr Leben gezogen. Aber ich finde schön, dass es ihr gut geht. Weil das hätte ja durchaus, diese Attacke hätte sehr viel schlimmer enden können.
Tatsächlich, also vor allem, weil also diese paar Hansel da, wenn die jetzt ein bisschen besser organisiert gewesen wären, hätten die halt wirklich schon viel anrichten können.
Ja.
Und auch, also jetzt muss man sich nur mal vorstellen, hätten sie sich für eine andere Option entschieden, eben Autounfall stagen oder
mit dem Sniper.
Ja, also was geht? Das ist ja wirklich, so. Aber da siehst du mal, was halt so, finde ich generell, weil mir war dieser Fall bisher nicht so bekannt, also ich hatte davon mal gehört und dann als ich es gelesen habe, kamen halt so ein paar Fetzen wieder, aber mich hat der total, weiß ich nicht, fasziniert irgendwie. Das war so eine ganz krasse Geschichte. Also ich verstehe auf jeden Fall, warum da mehrere Filme drüber gedreht wurden. Ja. Weil das ist halt so wirklich dieses typische, was tut man für sportlichen Erfolg? Das ist ja nicht mal, klar geht es um eine Menge Geld. Also hast ja gehört, ne, hier diese über $1 Million an Sponsoren und mehrjährigen Deals. Und heutzutage sind es wahrscheinlich noch mehr wegen Werbungen, weil man dann vielleicht in irgendeiner Adidas-Werbung oder so auftaucht.
Ja.
Also natürlich geht es da um eine Menge Geld. Aber auf der anderen Seite denkst du dann darüber nach, jemanden umzubringen, weil deine Frau dann vielleicht nicht den ersten Platz schafft. Weil sie war ja wirklich, die war ja gut. Also sie wurde ja Zweite. So, das ist ja bei Gott nicht schlecht. Deswegen, das finde ich halt immer krass, was dann so, wie viel Geld natürlich dahinter steckt, aber wie skrupellos manche Menschen plötzlich werden.
Ja, aber dass der Mann, der Chef, nicht verhältnismäßig ist, das haben wir ja schon gehört von dir.
Ja, das ist der Typ.
Und nicht sehr rational und hohes Gewaltpotenzial hat er auch, also.
Ja, also die Geschichte von Tonya brauchen wir dann nicht wirklich mit einbeziehen, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil das ist einfach nur tragisch.
Ja, und falls ihr euch gewundert habt während der Aufnahme, ich glaube, man hat einmal ein lautes Schnaufen gehört.
Ich weiß nicht.
Du hast auch geredet. Ja. Das war auch nicht ich, das war Lisa, die sich da gerade gestreckt hat. Und ich glaube, einmal hat es geschmatzt. Ich war mir nicht sicher, ob man es auch auf der Aufnahme hören wird. Aber falls, das waren nicht wir.
Ja, falls ihr Lisa sehen wollt, das ist Chrissys Hündin.
Ja.
Die bekommt ihr auch ein paar Mal bei uns auf Instagram Schatten und Skandale in der Story zu Gesicht.
Ja.
Also, wenn ihr süßen Hunde-Content sehen wollt, gibt's auch auf Instagram nicht nur die Videos von unseren Superkriminellen oder beziehungsweise die Bilder von unseren Superkriminellen und das Video von Nancy, sondern Hunde-Content.
Ja.
Was passt besser?
Aber wenn ihr euch das Video anschaut, ich sag ganz ehrlich, mich hat es schon auch getroffen. Also stellt euch ein, weil die sitzt da echt sehr verzweifelt am Boden. Also stellt euch drauf ein, wenn ihr das Video anschaut. Nicht, dass ihr dann überrascht seid und...
Ja, klar, sie hatte ja, wie gesagt, nochmal Glück. Deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, das zu zeigen, weil...
Man sieht auch nichts von ihrer Verletzung, aber man sieht, wie verzweifelt sie ist. Und wahrscheinlich denkt sie sich schon, scheiße, meine Karriere könnte zu Ende sein in dem Moment.
Ja, jetzt stell dir mal vor, da lauert irgendwo so ein Typ dir auf und schlägt dich mit so einem Teleskop-Schlagstock. Ja, das ist einfach Schock auch, glaube ich.
Man sieht auch den Schock, weil sie... Ihr fällt es schwer, irgendwie einen geraden Satz rauszubekommen und ihr fällt es augenscheinlich schwer, sich auch auszudrücken.
Ja, Schock, Angst, Panik, Schmerzen, Adrenalin, da kommt ja alles zusammen dann.
Ja.
Die Leute, die sich das Video schon während der Folge angeschaut haben, die werden dir jetzt danken für diese Warnung.
Oh nein, schon so ein bisschen spät.
Ja, schauen wir mal zum nächsten Thema.
Stimmt.
Für das Thema Eis nochmal danke an Sarah, die uns die Nachricht geschickt hat. Und wir haben tatsächlich auch nochmal eine Nachricht bekommen, und zwar vom lieben Stefan. Der hat uns nämlich geschrieben, dass alle seine anderen Podcasts, die er so hört, die gehen in die Sommerpause jetzt dann. Und hat uns gefragt, ob wir das auch machen.
Deshalb dachten wir, guter Zeitpunkt, das mal anzusprechen.
Ja, weil... Wir haben halt wirklich erst angefangen. Wir können uns das jetzt eigentlich nicht erlauben, in die Sommerpause zu gehen. Aber wir haben uns dann gedacht, für Stefan machen wir dann Sommerpause einfach als Thema für die nächsten 4 Wochen.
Ja, wir versorgen euch in der Sommerpause mit 2 Fällen, einem Skandal und einem True-Crime-Fall zum Thema Sommerpause.
Also so Inception-Type-Zeug, ne? Genau, du bist in 2 Wochen wieder mit einem Skandal dran zum Thema Sommerpause und ich habe dann in 4 Wochen das Vergnügen, einen True-Crime-Fall zum Thema Sommerpause zu liefern.
Ja, und diesmal habe ich schon eine Idee, was ich machen werde.
Oh, ich bin sehr gespannt. Hast du einen Tipp?
Es geht mal wieder ein bisschen weiter zurück in der Geschichte und es wird vielleicht eine kleine Geschichtsstunde auch nebenbei.
Oh, okay. Bin ich mal gespannt. Aus irgendeinem Grund kommt mir jetzt der Zweite Weltkrieg so und Nazi-Deutschland in den Kopf.
Hat
Lieg
auch
ich da
was
richtig?
Mit zu tun, ja.
Oh ja, okay.
Also nicht aktiv, aber es spielt auch während der Zeit. Aber nicht nur in der Zeit.
Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf in 2 Wochen. Ja, und die bisherigen Folgen ist ja auch überschaubar. Wir haben Klattermorde, Snowden, Fyre Festival, dann Verschwunden im Paradies, die Eisdielenmorde. Also alle nochmal gerne anhören. Sehr spannende Fälle. Finde ich, haben wir auch eine gute Varianz reingebracht.
Genau. Gerade wenn alle anderen Podcasts von euch in der Sommerpause sind.
Genau.
Und wir nicht.
Richtig. Ihr habt genug Zeit und keine Ausreden, euch das anzuhören.
Ja.
Würde uns wahnsinnig freuen. Schreibt uns auch gerne über Instagram Feedback, eure Themenvorschläge. Und dann, hätte ich gesagt, hören wir uns...
Auch gerne per Sprachnachricht übrigens.
Gerne. Können wir dann auch gerne mit einbauen, ja?
Ja.
Richtig. Wir sind ja ein Audiomedium.
Genau.
Da sind Sprachnachrichten immer gerne gesehen.
Das wäre cool, euch auch mal zu hören dann.
Genau. Und dann hätte ich gesagt, ich freue mich auf... Die kleine Geschichtsstunde in 2 Wochen.
Ja.
Es wird bestimmt nicht so langweilig, wie es klingt mit Geschichtsstunde.
Auf gar keinen Fall. Ich habe schon angefangen zu recherchieren und ich finde es geil. Ich freue mich, es dir in 2 Wochen zu erzählen.
Ja, ich freue mich auch. Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.